Wenn man die Hofstraße in Wolbeck entlang geht, liegt nach einigen hundert Metern auf der rechten Seite ein großes Haus, das über die Angel gebaut ist. Die heute weiß-beige Verkleidung, hinter der sich nun viele kleinere und mittelgroße Wohnungen verbergen, scheint ein wenig die Geschichte des Hauses zu vertuschen, von der nur noch die nahegelegene Bushaltestelle zeugt. Das Kurhaus.
Wolbeck war tatsächlich einmal ein Kurort. Von dieser Geschichte, die Ende des 19. Jahrhunderts begann und 1976 endete, zeugen nur noch das Bushaltestellenschild, das Haus und der dahinter gelegene verwilderte Kurpark. Errichtet und eröffnet wurde die Kneippsche Kuranstalt zu Wolbeck etwa 1892 von Sanitätsrat Dr. Wilhelm Lackmann. Für nervöse und Erholungsbedürftige gab es Kaltwasseranwendungen, milde Wasserkuren und Psychotherapien. Das Kurhaus, das Lackmann 1895 erweiterte, verfügte bald über 50 Zimmer, außerdem Wandelhallen, einen Kursaal, einen Speisesaal, eine große Veranda und Liegehallen. In den Prospekten von 1897 und 1926 heißt es:
Park und Waldeinsamkeit sind an sich schon für ermüdete und überreizte Nerven von erquickender und beruhigender Wirkung.
Die Geschichte des Kurortes Wolbeck hätte sicherlich nur lokalgeschichtliche Bedeutung, wenn nicht vor 100 Jahren ein bekannter Dichter hier zur Behandlung angereist wäre, der expressionistische Lyriker Jakob van Hoddis. Eine traurige, gescheiterte Existenz, die ein umso tragischeres Ende nehmen sollte. Bekannter noch als der Lyriker selbst ist das von ihm verfasste achtzeilige Gedicht Weltende, das zuerst 1911 in Berlin erschien. Es steht wie kaum ein anderes für die literarische Strömung des Expressionismus.
Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Weltende ist wohl das berühmteste Gedicht des Expressionismus. Peter Rümkopf nannte es eine Westentaschenapokalypse. Robert Gernhardt bezeichnete es als Golden Oldie. Ein Zeitgenosse von van Hoddis, Johannes Robert Becher, der selbst expressionistischer Dichter und späterer Verfasser der Nationalhymne der DDR war, sagt über dieses Gedicht 1957 rückblickend:
Meine poetische Kraft reicht nicht aus, um die Wirkung jenes Gedichtes wiederherzustellen, von dem ich jetzt sprechen will. Auch die kühnste Fantasie meiner Leser würde ich überanstrengen bei dem Versuch, ihnen die Zauberhaftigkeit zu schildern, wie sie dieses Gedicht Weltende von Jakob van Hoddis für uns in sich barg. Diese zwei Strophen und diese acht Zeilen schienen uns in andere Menschen verwandelt zu haben und emporgehoben zu haben aus einer Welt stumpfer Bürgerlichkeit. Diese verachteten, von der wir nicht wussten, dass wir sie verlassen sollten.
Weltende sorgte Anfang des 20. Jahrhunderts für große Aufregung und Entrüstung. Wahnsinn und Tod funkelten zwischen diesen Zeilen hervor. Womöglich hat van Hoddis hier aber auch tatsächlich die erschreckenden Zeitungsmeldungen seiner Zeit verarbeitet.
Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei.
Der orkanartige Sturm des gestrigen späten Nachmittags hat trotz der kurzen Dauer in Berlin und Umgebung großen Schaden angerichtet. An zahlreichen Stellen wurden Scheiben zertrümmert, Bäume entwurzelt, Firmenschilder gelockert, Fensterbretter abgerissen, Bauzäune umgeworfen,
schrieb das Berliner Tageblatt am 30. Dezember 1909. Am 7. Dezember 1909 titelte die gleiche Tageszeitung »Die Sturmflut auf dem Wattenmeer«.
Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut.
Und am 16.12. desselben Jahres Eisenbahnabsturz in den Vereinigten Staaten.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Ob Jakob van Hoddis genau diese Meldungen kannte, lässt sich heute nicht mehr belegen. Dennoch sind diese Ähnlichkeiten verblüffend. Das Gedicht steht im Zeilenstil, ein typisches Merkmal des Expressionismus. Zusammenhänge zwischen den Versen ergeben sich von selbst. Das Ende der Welt, so scheint es, wird ahnungsvoll vorausgesehen. Erster und Zweiter Weltkrieg und der Holocaust, dem auch von Hoddes selbst zum Opfer fallen wird. Jakob van Hoddes kommt am 16. Mai 1887 als Hans Davidsohn in Berlin zur Welt. Er ist das erste Kind des jüdischen Arztes Hermann Davidsohn und seiner Frau Doris. Sein Zwillingsbruder wird tot geboren. In der Schule hat er häufig Schwierigkeiten mit den Lehrern, schafft aber 1906 als Externer das Abitur und beginnt daraufhin in Berlin zu studieren. Zunächst Architektur, später Altphilologie, bis er 1911 wegen Unfleißes entlassen wird. Er tritt einer liberalen, nicht schlagenden Studentenvereinigung bei. 1909 gründet Davidsohn gemeinsam mit Freunden aus der Schulzeit den Neuen Club. Ihnen erscheint ihre bisherige Studentenvereinigung zu konservativ. Es gibt bald öffentliche Versammlungen am Hackeschen Markt und im Café des Westens in Berlin. Der neue Club wurde zur Keimzelle für Literatur im Aufbruch. Um 1910 vertauscht Davidsohn die Buchstaben seines Nachnamens zu van Hoddes. Er nennt sich fortan Jakob und bis zum Jahre 1915 gelingt es ihm, das zu sein, was er immer sein wollte: ein Schriftsteller. Er dichtet rund 100 Gedichte, die wortgewaltig und bilderreich das tief traurige Lebensgefühl seiner Generation ausdrücken, sowie Tristitia Ante, das er mit 22 Jahren verfasst.
Tristitia Ante. Schneeflocken fallen. Meine Nächte sind sehr laut geworden und zu starr ihr Leuchten. Alle Gefahren, die mir ruhmvoll deuchten, sind nun so widrig wie der Winterwind. Ich hasse fast die helle Brunst der Städte. Wenn ich einst wachte und die Mitternächte langsam zerflammten, bis die Sonne kam. Wenn ich den Prunk der weißen Huren nahm, ob magrer Prunk mir endlich Lösung brächte, war diese Grelle nie und dieser Gram.
In die Zeit seines literarischen Schaffens fällt auch sein Aufenthalt in Wolbeck. Jakob van Hoddes ist krank. Er leidet an seelischen Verstimmungen und Wahnvorstellungen. Hinzu kommen mehrere Schicksalsschläge. Bereits Ende 1909 stirbt sein Vater und im März 1911 kommt es zur Spaltung des neuen Clubs. Im selben Jahr zieht van Hoddes nach München. Dort wohnt er bei seiner Bekannten Lotte Pritzel. Er scheint ihrem Charme verfallen zu sein. Die Liebe bleibt jedoch unerfüllt.
Auch verstößt er alte Freunde, so dichtet er an Georg Heim.
Feindselig reichst du mir die plumpe Hand, von neuem Zorn die starke Stirn betört. Und als ich längst schon meinen Weg gerannt, hat alle Schritte noch dein Traum gestört.
Als Heim am 16. Januar 1912 beim Schlittschuhlaufen in der Havel ertrinkt, macht sich van Hoddes schwere Vorwürfe.
Er wohnt mal in Berlin, mal in München. Bald hat er täglich Ätherräusche und raucht laut damaliger Krankenakten etwa 50 bis 60 Zigarren und Zigaretten täglich. Seine Identität scheint ihm zu zerrinnen. Er konvertiert, obwohl er Jude ist, zum katholischen Glauben und bricht schließlich zu seinem Aufenthalt nach Wolbeck auf. Dort bleibt er vom 5. September bis zum 8. Oktober 1912. Es ist nicht einfach zu rekonstruieren, wie er seine Zeit in Wolbeck verbringt. Die dazu vorhandenen Zeugnisse sind überschaubar. Seine Gedichte trägt er bei sich. Er sammelt sie in einer Kladde. Während dieser Zeit arbeitet er noch an seinen Gedichten und Texten, aber er datiert sie nicht mehr. Daher weiß man nicht, ob hier neue Gedichte oder zumindest Überarbeitungen seiner Werke entstanden sind. Van Hoddes führt aber auch kein Tagebuch. Insgesamt sind von ihm nur 2 Karten und 7 Briefe erhalten. Aber immerhin 2 davon wurden hier vom Wolbecker Postamt abgestempelt. Beide Briefe sind adressiert an Erwin Löweson in Berlin, einem nahen Freund, den Hodde schon seit seiner Schulzeit kennt. Der erste wird abgestempelt am 13.10.1912.
Lieber Erwin, meine Münchner Erlebnisse sind erledigt. Ich bitte, die Neopathetik wieder zu scharen. Wir müssen ein Programm durchsetzen. Gutmann wird Laufbursche. Ich bin entschlossen. Besprechung in Berlin. Torturiert die Familie, die mich finanziell betrügt. Ich muss einen anständigeren Monatswechsel gesichert haben. Notariell. Argument: Man darf kein Bohemien sein und muss gesellschaftlich, gentlo, anständig auftreten. Jakob van Hoddes, Wolbeck bei Münster.
Löweson hat auch geantwortet. Und so schreibt van Hoddes etwa eine Woche später einen weiteren Brief an ihn. Abgestempelt in Wolbeck am 20. Oktober 1912.
Lieber Erwin, Programme müssen besprochen werden. Mein Programm ist Krieg dem intellektuellen Antisemitismus und seiner Logos-Theorie. Krieg der Aufklärung, der Kabbala, dem Talmud, dem Hofmannsthal, der protestantischen Mystik, dem Protestantismus, Willi, Wund etc. Im Übrigen darf jeder glauben, was er will. Nur Geld muss ich haben. Gruß, Jakob van Hoddes.
Löweson wird später in seiner Erinnerung über van Hoddes sagen, dass dieser Brief
aus Wolbeck in erschreckender Handschrift und mit einer programmatischen Kriegserklärung
versehen war. Jakob van Hoddes geht es nicht gut. Von Paul Pörtner ist zu seinem Aufenthalt eine Gesprächsnotiz überliefert, die er nach einem Gespräch mit dem leitenden Arzt des Kurhauses Wolbeck, Dr. Lackmann Junior, am 22.06.1958 verfasste.
Ich erinnere mich noch sehr gut an ihn. Er war klein und ging gebückt. Er hielt sich schief und schlich an den Wänden entlang, leise und verschüchtert. Ihm gefiel die ländliche Umgebung, der große Park, die Ruhe, das gute Essen. Es fiel mir auf, dass er nie seine Kleider wechselte und immer bis 3 Uhr nachts arbeitete. Er sprach mit niemandem außer mit dem Kaplan von der Beck, denn ihn beschäftigten hauptsächlich religiöse Fragen. Er war kurz bevor er hierher kam Katholik geworden und war von einer übersteigerten Gläubigkeit. Davids Sohn, las mir einmal seine Gedichte vor, die ich formvollendet, aber vom Inhalt her unbedeutend fand. Ich sah in ihm in erster Linie den Patienten, der zerrüttet und verwirrt war. Er war mehr seelisch als geistig erkrankt und kapselte sich ein. Ich sah keinen Grund, warum er in eine geschlossene Anstalt hätte überwiesen werden sollen. Er verließ uns fluchtartig, als er hörte, dass ihn seine Familie abholen lassen wollte.
Van Hoddes hält es in Wolbeck nicht lange aus. Wahrscheinlich, weil er sich auch hier von seiner Familie verfolgt fühlt. Nach dem 8. Oktober 1912 wechselt er wahrscheinlich noch für einige Tage in eine Pension des Ortes, dann geht er zurück nach Berlin, zu Laura Henschel, der Witwe eines Vetters seiner Mutter. Von dort wird er am 31. Oktober in die Heilanstalt Waldhaus am Nikolassee bei Berlin gebracht. Die dort angefertigten Krankenakten geben sogar Wolbeck in Westfalen als seinen Wohnort an. Dort steht über seinen Wolbecker Aufenthalt:
Einige Tage wusste man nicht, wo er war. Dann ging er nach Wolbeck zu Dr. Lackmann. Zur Mutter äußerte er, man betrüge ihn. Er drohte mit dem Staatsanwalt, erklärte, die Mutter habe den Vater irrsinnig gemacht. Dann meinte er, er könne auf ein paar 100 Kilometer jemand ohrfeigen. Der Patient überschätzte stets das Vermögen der Mutter, glaubte, der Rechtsanwalt oder Dr. Lackmann seien von der Mutter bestochen, um ihn zu betrügen und ihn in eine Anstalt zu bringen.
Das Krankheitsbild scheint sich von nun an rapide zu verschlechtern. Aus der Heilanstalt Nikolassee flieht er am 7. Dezember. Im Folgejahr 1913 reist er nach München und Heidelberg. Im April kehrt er zurück nach Berlin. Es finden dort noch einige Lesungen mit ihm statt. Die letzten Auftritte sind am 4. und 25. April 1914. Er liest unter anderem »Wir gehen schweigend«.
»Wir gehen schweigend an dem weiteren Strande« und denken kaum, eins sprachen wir so bang. Hört wer den Dank aus trägem Nebellande?
hört wer den jähen Sang vom Untergang. Bin ich noch der, der Gottes Heere zwang? Komm, lass uns sterben, denn die Sonne kreist und zürnt den Städten, wo ich Kühlung fände. Die hellen Meere sind vereist, die Wälder ruhen, sie harren auf das Ende.
Dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Jakob von Hoddes wird nach Elgersburg gebracht. Die nächsten Jahre ist er hier und da in Privatpflege, bis er 1927 in die Privatklinik für Gemüts- und Nervenkranke Christophsbad nach Göppingen gebracht wird. Von Hoddes kommt in eine geschlossene Abteilung. Diagnostiziert wird Schizophrenie im Endzustand. In den Göppinger Krankenpapieren heißt es, er habe sich als
harmloser, verschrobener, autistischer und untätiger, für die Umgebung uninteressierter Kranker gezeigt. Zeitweise beschäftigte er sich mit Zeichnen und Rechnen. Die Zeichnungen sind primitiv kindlich, die Rechnungen unsinnig. Vor Tieren zeigte er eine große Ehrerbietung. Er grüßte alle Hunde durch tiefe Verbeugung und Hutabnahme. Als ein kleines Mädchen einen Hund an der Leine führte, schlug er sie. Aus diesem Grunde und weil er Drohungen gegen Personen in der Nachbarschaft ausgestoßen hatte, wurde der Kranke durch die Polizei als lästiger, gemeingefährlicher Kranker in die Tübinger Klinik eingewiesen.
1933 ändern sich die politischen Verhältnisse in Deutschland radikal. Adolf Hitler kommt an die Macht. Am 19. September dieses Jahres wird von Hoddes in eine jüdische Anstalt in Sayn bei Koblenz überführt. Dort fristet er sein weiteres Dasein. Die Mutter emigriert nach Israel. Krankenakten oder andere schriftliche Zeugnisse seit dieser Zeit gibt es nicht mehr. Schon am 14. Juli 1933 wird das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, das am 1. Januar 1934 in Kraft tritt. Das Gesetz dient der sogenannten Rassenhygiene und gestattet die chirurgische Sterilisierung erbkranker Menschen, auch gegen deren Willen. Dieses Gesetz kann als erster Schritt des nationalsozialistischen Terrors betrachtet werden, der Krieg und Unterdrückung und den Genozid zur Folge haben wird. Es folgen die Nürnberger Rassegesetze 1935 und der Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung im November 1938, bei der auch die Wolbecker Synagoge für immer zerstört wird.
In diesem vergangenen Jahr ahnten wir alle noch nicht, was sich ein Jahr später in der deutschen Geschichte Großes zugetragen haben wird.
1939 beginnt mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Bis 1941 werden mehr als 70.000 Psychiatriepatienten und behinderte Menschen durch SS-Ärzte und Pflegekräfte ermordet, was man als Euthanasie, also Sterbehilfe, bezeichnete. Geisteskranke Menschen jüdischer Herkunft dürfen nach einem Erlass vom 12. Dezember 1940 nur noch in Sayn untergebracht werden. Die Gebäude sind bald überfüllt. Anfang 1941 werden dann wahrscheinlich auch die ersten jüdischen Patienten aus Sayn in die Vernichtungsanstalt Hadamat deportiert. Der in Sayn praktizierende jüdische Arzt Wilhelm Rosenau, der den Holocaust überlebt hat, befürchtet schon zu diesem Zeitpunkt, dass die Abtransportierten ermordet werden würden. Die Deportation gilt jedoch nur Einzelnen. Jakob von Hoddes gehört noch nicht zu diesen Opfern. Die Mörder im Dienste des Nationalsozialismus geben in späteren Vernehmungen dafür eine zynische Erklärung zu Protokoll. Oberdienstleiter Viktor Brack, Stellvertreter von Reichsleiter Philipp Bruhler, sagt, man habe Juden diesen Tod nicht gegönnt.
Die Wohltat der Euthanasie solle nur Deutschen zugutekommen.
Die mit der Hilfe von modernster Vergasungstechnologie praktizierten Massenmorde werden nun in die Vernichtungslager im Osten verlegt. Jetzt beginnen die Deportationen aller Juden aus Deutschland und der von den Deutschen besetzten Gebiete. Jakob von Hoddes steht nun auf einer Deportationsliste.
Herr Hans Davidson, geboren am 16.05.1887 in Berlin, wurde am 30.04.1942 unter der Nummer 8 aus der Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn deportiert.
Wohin von Haudes gebracht wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Weitere Unterlagen existieren nicht mehr. Vermutlich wurde er nach Theresienstadt gebracht und von da aus weiter in das Vernichtungslager Sobibor, wovon Hoddes im Mai oder Juni 1942 ermordet wird. Der Dichter und Schriftsteller Walter Mehring sagte 1959:
Und so weissagten wir den Untergang der Bourgeoisie samt des Abendlandes. Freilich nicht aus der Mehrwertfiktion, so wenig wie aus dem Kaffeesatz, sondern aus den Weltende-Versen des verschlossenen Jakob von Hoddes, des Dr. Davidsons entarteter Sohn, der früh umnachtet verfolgungswahnsinnig dichtete.
Ich weiß, dass Rächer harren.
30 Jahre später erwischten sie ihn und vollstreckten in einem KZ an ihm das Weltende, das er raubbeschworen hatte.
30 Jahre später, 30 Jahre später, erwischten sie, vollstreckten das Weltende, das er raubbeschworen hatte.
Und so endet also die Lebensgeschichte des Lyrikers Jakob von Hoddes, dem Verfasser des wohl bekanntesten Gedichtes des Expressionismus. Sein Aufenthalt in Wolbeck vor 100 Jahren ist auf den ersten Blick eine eher kurze und scheinbar nebensächliche Episode in seinem Leben. Und doch markiert er einen Wendepunkt. Seine spirituelle Sinnsuche findet hier ihren Höhepunkt und kommt dadurch zum Ausdruck, dass er gerade vom Judentum zum Katholizismus konvertiert ist. Noch ist er als Lyriker aktiv, aber gesundheitlich schon dem Wahnsinn nahe. Bald darauf steht er am Ende seiner kurzen Dichterkarriere, bis er psychisch schwer erkrankt und schließlich dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fällt. Im Wolbecker Ortsbild erinnert nichts an dieses ganz spezielle, tragische Schicksal.
Thank you.